heute bei «Apropos», warum der Iran Israel angreift.
These are the sirens over Jerusalem and the explosions in the sky there over Israel.
Missiles raining down on Israel as Iran began its widespread airborne attack.
Der Iran hat in der vergangenen Nacht Israel das erste Mal direkt angegriffen.
In den letzten Tagen hat der Iran rund 300 Drohnen und Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Das war die Reaktion auf einen mutmaßlichen israelischen Angriff in Syrien. Bei diesem Angriff ist unter anderem ein hochrangiger iranischer General getötet worden. Die Flugkörper aus dem Iran die haben mehrere Stunden gebraucht, bis sie Israel erreicht haben. Die meisten sind noch in der Luft abgefangen worden und haben entsprechend überschaubaren Schaden angerichtet. Trotzdem gilt der Angriff vom Iran als Zäsur, weil das erste Mal passiert und weil die Sorge gross ist, dass die Lage im Nahen Osten könnte eskalieren. Wir versuchen heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», das, was passiert ist, besser zu verstehen. Welche Vorgeschichte und welche Interessen stehen hinter dem Angriff? Und wie gross ist die Gefahr, dass sich der Krieg jetzt tatsächlich zu einem überregionalen Konflikt ausweitet? Mein Name ist Mirja Gabatuller und mir zugeschaltet ist der Paul-Anton Krüger. Er ist Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und war längere Zeit als Korrespondent für die SZ und den Tagi im Nahen Osten. Er kennt sich also gut aus mit der Situation vor Ort. Hallo Paul.
Hallo.
Paul, Iran und Israel, die beiden Länder, die liegen ja etwa 2000 Kilometer auseinander. Das sind keine Nachbarstaaten und trotzdem sind sie schon lange verfeindet. Woher kommt eigentlich die Feindschaft zwischen Israel und dem Iran?
Der Ausgangspunkt dafür ist die Islamische Revolution 1979 in Iran. Bis dahin waren die beiden Länder hatten relativ gute Beziehungen, waren sogar verbündet. Es gab neben Iran damals noch die Türkei, die eng mit Israel zusammengearbeitet hat, im Gegensatz zu den arabischen Staaten. Mit der Übernahme der Macht nach der Islamischen Revolution durch ein eben islamistisches Regime hat sich das geändert. Man hat damals die Beziehungen, oder Iran hat damals die Beziehungen abgebrochen zu Israel und die Feindschaft zu den USA. Das sind halt bis heute auch zentrale ideologische Pfeiler der Islamischen Republik oder dieser schiitischen Ideologie, die dort als Staatsdoktrin herrscht.
Dass man Israel als Feind sieht, das gehört also sozusagen zur DNA vom iranischen Regime. Wie muss man sich die Beziehung von diesen beiden Ländern vorstellen bis zum Ausbruch des Gazakriegs?
Also oft war von einem Schattenkrieg die Rede. Es gab immer Nadelstiche von beiden Seiten. Von israelischer Seite waren das in den letzten Jahren vor allem Luftangriffe auf iranische Ziele in Syrien und in Libanon. Die Hezbollah in Libanon ist von den Revolutionsgarden 1982 gegründet worden. Klar mit dem Ziel, eben Israel zu bekämpfen, Israel im Schach zu halten. Es gibt eine ganze andere Reihe von Gruppen, die mit Iran verbündet sind oder von Iran kontrolliert werden. Das sind in der Regel schiitische Milizen, zum Beispiel in Syrien oder auch im Irak, die auf iranischen Befehl hören. Und es gibt in Jemen die Houthis, die ja auch mit Raketen- und Marschflugkörperangriffen auf die Schifffahrt im Roten Meer von sich reden machen zurzeit, die mit Iran zusammenarbeiten. Es gab umgekehrt immer wieder Anschläge auf Atomwissenschaftler, auf anderes Führungspersonal, auch in Iran, Sabotageoperationen, die das Regime in Iran Israel zugeschrieben hat, was bei vielen Fällen auch von westlichen Geheimdiensten als die plausibelste Erklärung galt.
Du hast von einem Schattenkrieg geredet, immer wieder auch begleitet von militärischen Operationen. Und dann ist der 7. Oktober gekommen im letzten Jahr. Wir erinnern uns, der Angriff von der Hamas auf Israel. Kann man aus heutiger Sicht sagen, welche Rolle damals der Iran gespielt hat?
Also bei dem Ereignis wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es gibt Anschuldigungen, dass Iran involviert gewesen ist. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass Iran von der eigentlichen Entscheidung der Hamas für den Angriff nichts wusste oder zumindest nicht aktiv involviert war. Was man sicher sagen kann, ist, dass Iran schon seit längerer Zeit sowohl den islamischen Dschihad, eine weitere palästinensische Terrororganisation, als auch die Hamas unterstützt. Das genaue Ausmaß weiß man auch nicht, aber Es umfasst wahrscheinlich nicht nur finanzielle Hilfe, sondern eben auch den Transfer von Technologie, von Waffen, von Militärtaktik, Ausbildung möglicherweise durch Gruppen wie die Revolutionsgang oder die Hisbollah für Hamas-Leute. Man hat ja bei diesem Angriff einige Taktiken gesehen seitens der Hamas, zum Beispiel den Einsatz von Gleitschirmen und ähnliche Dinge, den Einsatz von Drohnen, die genutzt wurden, um israelische Befestigungsanlagen auszuschalten, wo man vermuten kann, dass möglicherweise da Transfer von Wissen oder Technologie aus dem Iran dahinter steht.
Mhm. Und trotzdem hat es bis vor kurzem keine direkte Kriegshandlungen gegeben zwischen dem Iran und Israel, oder?
Ja, aber wie gesagt, eine relativ intensive Auseinandersetzung eben schon mit diesen Stellvertretergruppen. Also die Revolutionsgarden sind ja mit eigenem Personal, mit iranischen Soldaten präsent, sowohl in Syrien als auch im Libanon. Und haben in anderen Ländern auch immer Präsenzen als Berater, also im Jemen zum Beispiel auch. Und da hat es durchaus schon Schlagabtausche gegeben, umgekehrt eben die Angriffe, die eben teilweise wiederum von Revolutionsgardisten auch letztlich gesteuert oder ausgeführt worden sind von syrischem Territorium, zum Beispiel auf die Golanhöhen. Das hat es immer wieder gegeben. Der Schlagabtausch hat sich halt auf einem bestimmten militärischen Niveau bewegt, das jetzt deutlich überschritten worden ist. Also da sind wir auf einer neuen Ebene unterwegs. Und mir ist zumindest kein direkter Angriff auf israelisches Territorium vor diesem jetzt am Wochenende in der Nacht zum Sonntag geläufig.
Der Angriff vom Wochenende, der war ja eine Reaktion auf ein Ereignis, das am 1. April stattgefunden hat. Damals ist nämlich die iranische Botschaft in Syrien angegriffen worden. Bei dem sind mehrere hochrangige Vertreter der iranischen Revolutionsgarde ums Leben gekommen. Was weiss man über den Angriff?
Also der galt nach iranischen Angaben einem Gebäude, was Teil des iranischen Konsulats in Damaskus, also in der Hauptstadt Syriens, ist. Und dort gab es offenbar ein Treffen, eine Zusammenkunft von hochrangigen Mitgliedern der Revolutionsgarden, darunter drei Generäle, die getötet worden sind. Der höchstrangige war der Befehlshaber der Quds Forces oder Quds Brigaden. Das ist eine Einheit der Revolutionsgarden, die für Auslands- und Terroreinsätze in der Region maßgeblich verantwortlich ist. Und da wurde der für Syrien und Libanon zuständige Kommandeur getötet. Also schon ein relativ hochrangiger General der Revolutionsgarden, auch jemand, den man nicht ganz einfach ersetzen kann. Und zudem hat Iran einen Punkt daraus gemacht, dass seine diplomatische Vertretung angegriffen worden ist, zumindest nach iranischer Darstellung. Eine unabhängige Bestätigung dafür weiß ich nicht, ob es die gibt. Leute, die sich da in Damaskus in dem Gebiet auch auskennen, sagen, das war immer ein Gebäude, das zu diesem Botschaftskomplex dazugehört hat. Zumindest hat der oberste Führer Ali Khamenei begründet damit, dass man jetzt israelisches Territorium angreifen müsse, weil er gesagt hat, das kommt einem Angriff auf iranisches Territorium gleich. Das war der Ausgangspunkt für diese Eskalation.
Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. This is a severe and dangerous escalation.
Kannst du uns nochmal mitnehmen durch die Ereignisse der letzten Tage? Wie konkret hat der Iran jetzt reagiert?
Ja, Iran hat nach diesem Angriff am 1. April, der wie gesagt schon in einer Kette von Schlagabtausch steht, in der Region angekündigt, eben mit einem Angriff auf israelisches Territorium zu reagieren.
زیر پا گذاشتن همه اصول انسانی و مقررات بین‌المللی از جمله حمله تروریستی این رژیم
und hat dann in der Nacht zum Sonntag eben mehrere hundert Marschflugkörper, Drohnen und auch ballistische Raketen mit Ziel Israel abgefeuert, die größtenteils von der israelischen Flugabwehr bzw. von Militäreinheiten verbündeter Staaten, darunter auch arabische Staaten, nach allem, was man bis jetzt weiß, abgefangen worden sind.
The airstrikes lighting up the sky, Israel's Iron Dome defense system kicking in.
Dass es so eine Reaktion gibt vom Iran, hätte man das aus israelischer Sicht nicht können voraussehen?
Das lässt sich relativ schwer sagen. Wenn der Qualitätsunterschied ist, dass da ein Botschaftsgebäude getroffen worden ist, dann vielleicht. Aber es hat ja schon eine ganze Reihe von Angriffen auf Vertreter der Revolutionsgarden durch Israel auf syrischem Territorium und auch in Libanon gegeben. Da hat es nie eine solche Antwort gegeben, sondern das ist immer auf einer niedrigeren Eskalationsebene geblieben. Kann aber auch sein, dass in der momentanen Situation die Bereitschaft in Israel, dieses Risiko zu gehen, höher war, weil man ohnehin befürchtet, dass es zu einem Krieg an der Nordfront, sprich mit der Hisbollah, noch kommt. Und man eine erhöhte Notwendigkeit sieht, der Tatsache entgegenzutreten, dass eben iranische Militäreinheiten mit Einverständnis der syrischen Regierung oder mit Duldung zumindest und auch in Libanon relativ freihändig operieren können, dass dort eben Waffensysteme verlegt werden, dass dann Nachschub geliefert wird, dass möglicherweise ein Angriff auf Israel vorbereitet wird von einem Nachbarland aus und man eben nicht mehr bereit war, diese Bedrohung so in Kauf zu nehmen.
Dass man dem sozusagen hätte zuvorkommen
wollen. Genau.
Paul, du hast gesagt, die meisten von diesen Flugkörpern sind ja abgefangen worden. Wie ernst ist die Bedrohungslage für Israel in den letzten Tagen tatsächlich gewesen?
Also ich glaube, es wäre eine falsche Interpretation zu sagen, dass dieser Angriff so angelegt worden ist, dass er in Israel keinen Schaden verursacht. Ja, also es wird ja jetzt immer gesagt, die iranische Seite habe das so kalibriert, dass keine weitere Eskalation zwangsweise folgen muss. Es sind sicher Mittel zum Einsatz gekommen, wie diese Drohnen, die relativ leicht zu entdecken sind. Es gab aber auch relativ detaillierte Geheimdienstinformationen über die Vorbereitungen für diesen Angriff. Und natürlich hat die iranische Seite da in Kauf genommen, dass Menschen ums Leben kommen oder anderweitig zu Schaden kommen in Israel. Man hatte die Zeit, sich auf diese Reaktion vorzubereiten. Man hatte Zeit, den Angriff dann auch abzuwehren in einer Koalition. Darauf haben viele westliche Politiker auch abgehoben, dass es nicht Israel alleine war, sondern dass Israel da Unterstützung bekommen hat, auch von Partnern, die man jetzt da nicht in erster Linie vermuten würde, wie offenbar zum Beispiel Jordanien. Es waren Kampfflugzeuge der Amerikaner, der Briten, der Franzosen im Einsatz und möglicherweise sind auch noch andere Einheiten einbezogen worden oder andere Länder einbezogen worden, die nicht offen darüber reden wollen, dass sie an dieser Operation beteiligt waren.
Mhm. Immer wieder hört man jetzt aber auch die Lesart, dass es am Iran auch mit dem Angriff um eine Art Symbolik gegangen ist, um eine Art Machtdemonstration, noch viel mehr wie um einen militärischen Angriff. Was sagst du zu dieser Lesart?
Naja, sicher ging es darum, für das heimische Publikum Propagandabilder zu produzieren und die hat es ja auch gegeben. Es gibt Bilder, Videoaufnahmen davon, wie über der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem die Abwehrraketen hochgehen und da anfliegende Projektile abgeschossen werden. Es ging darum zu sagen, wir lassen uns das nicht gefallen, diesen Angriff in Syrien und dieses Zeichen zu setzen. Insgesamt glaube ich, dass das am militärischen Gleichgewicht nicht großartig was verändert. Iran hat jetzt demonstriert, dass man zu so einem Schlag in der Lage ist. Auf der anderen Seite hat die iranische Seite natürlich auch durch diese Abfangoperation jetzt relativ wertvolle Informationen gewonnen über die Fähigkeiten Israels, solche Angriffe abzuwehren. Von daher ist das jetzt wieder so ein Hin und Her. Und die Frage ist halt, was jetzt die nächsten Schritte sind, wie Israel darauf reagiert und welche Abfolge von Ereignissen sich daraus dann ergibt.
Im Iran gibt es ja seit 2022 auch Proteste gegen das autoritäre Mullah-Regime. Inwiefern verfolgt jetzt die Offensive in Richtung Israel auch so eine Art innenpolitische Wirkung?
Das ist sicher etwas, was das Regime nutzt, um seiner Anhängerschaft zu signalisieren, dass man das wirklich ernst meint. Die ganze Propaganda gegen Israel, das war ja oft so, dass man gesagt hat, okay, das ist rhetorisch alles sehr heftig, aber wenn es dann wirklich ernst wird, dann folgt darauf nicht viel. Das glaube ich nicht, weil es hat, wie gesagt, diesen Schattenkrieg schon immer gegeben. Was jetzt die interne Repression angeht, die ist, glaube ich, relativ unabhängig von diesen äußeren Verhältnissen. Das Regime hat nach diesen Protesten mit großer Härte reagiert und anders als das viele auch hier im deutschsprachigen Raum vielleicht vorausgesagt haben oder herbeigesehnt haben, es geschafft, wie gesagt, mit dem relativ massiven Einsatz von Gewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten, das weitgehend in den Griff zu bekommen. Es gibt nach wie vor ja mehr Leute, glaube ich, die unzufrieden sind. Es gibt immer wieder sporadische Proteste. Es gibt Proteste in den Gebieten, in denen ethnische Minderheiten leben, arabischsprachige Minderheiten, kurdische Minderheiten und andere. Aber es gibt keine landesweite Aufstandsbewegung gegen dieses Regime und es ist auch nicht so, dass es kurz irgendwie vorm Zusammenbruch stehen würde.
Will is Israel retaliate against Iran after that unprecedented and dramatic attack against it? Or will the Israelis take President Biden's advice to basically walk away with a military victory? Whatever the decision, it could be the difference between a devastating regional war and an explosive wider conflict.
We don't want conflict in the Middle East to be broader and deeper than it already is. We've already seen enough lives lost.
Multiple thresholds have been crossed here that have not been crossed before. I think it is correct to say that we're going to be looking at a new Middle East in the future.
Paul, du hast vorhin gesagt, die grosse Frage ist jetzt auch, wie Israel wird auf den Angriff reagieren. Israel und die Regierung von Benjamin Netanyahu steht ja ziemlich unter Druck, international durch die USA, vor allem auch ihre grösste Verbündete, aber auch innenpolitisch wegen ihrem Vorgehen in Gaza. Kann man vor diesem Hintergrund jetzt voraussagen, wie die israelische Regierung auf den iranischen Beschuss wird reagieren?
Also ganz exakt kann man das, glaube ich, nicht voraussagen. Das wäre sehr verwunderlich, wenn die militärische Planung dann nach außen dringen würde. Was ich schon sagen würde, ist, dass ein Großteil der westlichen Regierung offenbar davon ausgeht, dass es in irgendeiner Form eine militärische Vergeltung seitens Israels wieder geben wird. Das ist jetzt ein Angriff auf israelisches Territorium. Das kann man jetzt auch nicht einfach so stehen lassen. Da gibt es auch eindeutig ein Selbstverteidigungsrecht dagegen. Jetzt ist es halt die Frage, reagiert Israel, indem es Ziele auf iranischem Territorium angreift? Oder gibt es zum Beispiel eine Welle von Angriffen gegen Ziele der Hezbollah im Libanon oder der Revolutionsgarden in Syrien oder in anderen Ländern? So, von dort aus geht ja auch eine massive militärische Bedrohung für Israel aus. Das heißt, aus militärischer Sicht wäre es wahrscheinlich gar nicht so unklug, eine solche Reaktion zu verfolgen, die dann zumindest optisch auf einem anderen Eskalationslevel wieder wäre, auf dem man sich vorher schon die ganze Zeit befunden hat, versus zum Beispiel einen Angriff auf bestimmte Militäreinrichtungen in Iran oder Einrichtungen des Atomprogramms, die einem auch natürlich einfallen, wenn man überlegt, welche Ziele ein Militärschlag Israels gelten könnte. Es ist relativ klar und auffällig, dass die westlichen Verbündeten Israel zur Zurückhaltung auffordern. US-Präsident Biden hat gesagt, die USA würden sich an einem solchen Militärangriff nicht beteiligen. Es wird betont, dass eine Koalition von Staaten es ermöglicht habe, eben diesen Angriff Irans abzuwehren und dass darin alleine schon ein Sieg über Iran liege. Das sind alles Signale, die ausgesendet werden, um Israel dazu zu bewegen, jetzt eine sehr kalibrierte Antwort zu geben und es nicht weiter zu eskalieren.
Mhm. Aber am Schluss, wenn ich dir so zulasse, dann liegt der Ball jetzt sozusagen bei Israel.
Ja, die iranische Seite hat ja gesagt, dass aus ihrer Sicht das jetzt mit diesem Angriff abgeschlossen sei. Das hätte man natürlich gerne in Teheran. Ich halte es, wie gesagt, für relativ unwahrscheinlich, dass das so kommt. Ich glaube nicht, dass die israelische Regierung das auf sich beruhen lassen wird, ohne Dinge zu tun, die aus ihrer Sicht das Abschreckungsverhältnis gegenüber Iran wiederherstellen. Aber das kann sein, dass eine Reaktion in den nächsten Tagen kommt. Es kann sein, dass sie länger auf sich warten lässt. Das hat sicher auch operationelle Gründe, was an anderen Dingen, sowohl an Bedrohungen als auch an Militäroperationen, zum Beispiel im Gazastreifen, geplant ist. Das hängt alles miteinander zusammen. Aber ich halte es für relativ schwer vorstellbar, dass Israel, auch wenn es gelungen ist, den Großteil dieser Flugkörper abzuschießen, so einen Angriff unbeantwortet lässt. Mhm.
Immer wieder ist ja jetzt die Rede, du hast es auch schon gesagt, von einer Eskalation. Damit gemeint ist, dass sich der Krieg könnte ausweiten. Welche Länder im Nahen Osten oder welche Kräfte im Nahen Osten könnten dann mit ins Kriegsgeschehen hineingezogen werden, wenn es jetzt wirklich zu so einem direkten Konflikt zwischen Israel und dem Iran käme?
Naja, ich würde sagen, all diese Länder, um die es da primär geht, sind schon einbezogen, weil es ist ja nicht so, dass da bisher nichts passiert ist. Ja, es gibt halt einfach diese regelmäßigen Angriffe auf Israel von syrischem Territorium aus. Die Hezbollah operiert auf libanesischem Territorium. Von dort werden Häuser entlang oder Orte entlang der israelischen Nordgrenze beschossen. Die sind zum Teil schwerst zerstört. Es sind nach wie vor 60.000 bis 80.000 Israelis, die in diesem Gebiet gelebt haben, evakuiert und können nicht in ihre Häuser und ihre Orte zurück. Es gibt immer wieder Zwischenfälle, auch mit amerikanischen Truppen übrigens in Irak, die von schiitischen Milizen dort ausgehen, die von Iran kontrolliert werden. Das sind sicher die Länder, wo das Risiko am größten ist. Aber ich würde mal sagen, wenn es zu einem regionalen Krieg kommt, würde das wahrscheinlich auch die Einbeziehung der USA und möglicherweise anderer Staaten in der Region, zum Beispiel Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, nach sich ziehen, weil dann Iran wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied mehr macht. Mhm. Also Iran hat ja schon, das ist dann den Houthis zugerechnet worden oder sie haben es für sich beansprucht, Erdölinstallationen in Saudi-Arabien angegriffen. Es hat ballistische Raketen gegeben, die auf Ziele in den Emiraten geflogen sind, größtenteils auch abgefangen von den Luftabwehrsystemen dort oder Flugabwehrsystemen dort. Aber ja, das ist dieses Szenario, vor dem alle warnen, dass sozusagen die ganze Region mit hineingezogen wird und so richtig sich keiner dann eigentlich mehr da raushalten kann.
Du kennst ja die Region sehr gut. Du bist mehrere Jahre auch noch Ostkorrespondent von der Süddeutschen Zeitung und auch vom Tagi. Was würde jetzt so eine Ausweitung aus langfristiger Perspektive bedeuten?
Naja, das hat eine ganze Reihe von Folgen. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass es zu einer Verteuerung von Energie kommt, weil die Ölpreise steigen würden. Es würde dazu führen, dass wahrscheinlich Flüchtlingsströme vor allem Richtung Europa neu entstehen würden. Und es gibt ja etliche Staaten in der Region, die jetzt nicht aus sich raus gewachsen sind, sondern die in sich auch schon instabil sind. Irak ist ein Beispiel, Syrien ist ein Beispiel. Es gibt auch gerade andere Auseinandersetzungen in der Region. Die gesamte Region ist im Prinzip instabil. Ja. Es gibt nach wie vor einen Konflikt in Äthiopien, der nicht wirklich beigelegt ist. Es gibt seit jetzt einem Krieg, einen Bürgerkrieg in Sudan, der Potenzial hat, auch Nachbarländer zu destabilisieren. Es gibt eine sehr schwierige Lage am Horn von Afrika. Also das ist geopolitisch alles sehr fragil gerade. Und natürlich ist es im Interesse aller Beteiligten, auch der Europäer, die Situation zu stabilisieren. Das Ganze kann natürlich dazu führen, dass letztlich sich das gesamte geopolitische Machtgefüge in der Region nochmal verschiebt. Dann ist die nächste Frage, was machen externe Player wie Russland? Russische Truppen sind ja zum Beispiel in Syrien nach wie vor stationiert, verhindern aber nicht oder tun nichts dagegen, dass die Iraner von Syrien aus operieren können. Das sind alles so Fragen, die dann miteinander zusammenhängen. Und da kann man sich sehr dunkle Szenarien vorstellen. Aber ich glaube sozusagen, die Möglichkeit, das präzise vorauszusagen, was dann genau passiert, die ist nicht so gegeben, weil einfach zu viele Variablen im Spiel sind und man tatsächlich auch nicht weiß, wie sich bestimmte Player in bestimmten Situationen verhalten würden.
Mhm. Was man kann sagen, ist, dass jetzt relativ entscheidend ist, wie es in dieser Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran weitergeht.
Genau, das wird sich in den nächsten Tagen, glaube ich, abzeichnen, wie das weitergeht, ob es eine Eskalation zum Beispiel Richtung Syrien oder Richtung Libanon gibt, ob es einen direkten Gegenschlag gibt, der auf iranische Ziele in Iran zielt. Das wird man in den nächsten Tagen sehen und davon wird einfach viel abhängen, ob das unter Kontrolle gehalten werden kann. Ich glaube, es gibt relativ großen Druck auf die israelische Seite. Russland hat sich besorgt gezeigt, ob man dann das zum Anlass nimmt, Einfluss auf Iran zum Beispiel zu nehmen, der durchaus vorhanden ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich meine, man muss einfach bei Iran auch sehen, dass sich das Land da auch mittlerweile klar entschieden hat. Iran unterstützt mit Waffenlieferungen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das Regime sieht sich dort mittlerweile an der Seite Russlands, vielleicht auch noch Chinas enge Zusammenarbeit mit Nordkorea. Also da gibt es eine Allianz von autoritären Staaten, die klar anti-westlich ausgerichtet ist. Und das verändert vielleicht auch das Kalkül. Dinge, die man früher aus Rücksichtnahme auf irgendwelche Dinge vielleicht nicht getan hätte, ist man vielleicht bereit zu tun. Die zweite Frage bei Iran wird sein, sind sie bereit, im Zuge dieses Konfliktes die zumindest versuchte Annäherung mit anderen Ländern in der Region, zum Beispiel Saudi-Arabien, wieder komplett aufzugeben. Ja, Saudi-Arabien hat sich sehr zurückhaltend da positioniert. Zuletzt hat ja auch davon abgesehen, sich zum Beispiel an dieser Koalition zu beteiligen, die gegen die Houthi-Angriffe vorgeht, um den Friedensprozess und einem möglichen Abzug aus Jemen nicht zu gefährden. Das hängt alles mit Iran zusammen. Wenn die Iraner jetzt sagen, wir gehen jetzt sozusagen all in und wir nehmen alle Risiken in Kauf, um irgendwelche übergeordneten ideologischen Ziele zu erreichen oder denen näher zu kommen, dann könnten all diese instabilen Konstellationen, die es da gibt, halt in relativ schneller Zeit zusammenfallen. Und wie gesagt, das ist dann relativ schwer vorauszusagen, was das im Einzelnen heißt.
Danke vielmals für die Einordnungen.
Ja, bitte gerne.
Wer möchte über die aktuellen Ereignisse informiert bleiben, man findet die laufende Berichterstattung bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch gerne noch ein paar ausgewählte Artikel im Beschreib zu dieser Episode. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit dem Paul-Anton Krüger. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.